Es ist ja gerade in Großstädten so, dass man sich mittlerweile auch alles liefern kann. Warum also nicht Brettspiele im Endeffekt? Und da glaube ich, dass es da auch viele Leute gibt, die auch irgendwo eine gewisse Bequemlichkeit haben, mich selbst eingeschlossen. Und gerade so in diesen kalten Wintermonaten bei schlechtem Wetter möchte man jetzt nicht unbedingt vor die Tür gehen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. In den vergangenen anderthalb Jahren boomte das Geschäft mit Puzzle- und Brettspielen. Mein heutiger Gast hat aus dieser Beobachtung ein Unternehmen gebaut. Niklas Klickmann ist seit wenigen Wochen mit Heimspiel unterwegs. Das junge Unternehmen liefert Brettspiele leihweise nach Hause. Wenn Sie also spontan Lust auf eine Runde Siedler von Catan, Scotland Yard oder Mensch ärger dich nicht haben, dann schwingt sich Niklas Klickmann auf sein Fahrrad. Wie es ist, aus einem Hobby einen Beruf zu machen, das verrät der gelernte Hotelfachmann bei uns im Podcast. Wir sprechen auch darüber, wie es ist, ein Unternehmen zu gründen. Denn Niklas Klinkmann ist einer von ungefähr 10.000 Kölnerinnen und Kölner jedes Jahr, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Wovor er dabei Angst hatte, was einfacher lief als gedacht und wie viele der 180 Spiele in seinen Regalen er bereits selbst gespielt hat, all das verrät er bei Wirtschaft Köln Unplugged. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast heute bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Niklas Klinkmann, Gründer von Heimspiel Köln. Hallo Niklas.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Mit allen meiner Gäste fange ich an und frage erst einmal nach einem Lieblingsort in Köln. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, so den wirklichen Lieblingsort kann ich jetzt eigentlich gar nicht so benennen. Mir gefällt einfach grundsätzlich so die Atmosphäre, die es in Köln gibt. Ich selber bin auch Zugezogener, ehrlicherweise gesagt, ja. Also kein gebürtiger Kölner. Und was ich hier toll finde, ist einfach so die Atmosphäre, die es gibt und die Herzlichkeit der Menschen. Also wie man aufgenommen wird, auch als, ich sag jetzt mal, Auswärtiger. Das habe ich in anderen Großstädten so nicht kennengelernt. Und Das gefällt mir wirklich gut an Köln. Und was ich auch toll finde, sind zumindest in unserer Wohngegend, sag ich mal, die relativ vielen Grünflächen auch einfach. Ne? Also man hat schon die Möglichkeit, auch einfach mal einen netten Spaziergang zu machen beispielsweise.
Und andersrum gibt es Orte, die du erlebt hast, wo die Leute vielleicht nett sind, aber wo trotzdem Verbesserungsbedarf besteht?
Naja gut, ich sag mal, Köln ist jetzt keine Perle. So viel mal vorweg gesagt. Gibt es natürlich irgendwie Orte, die jetzt erstmal vom Optischen gesehen, vielleicht nicht ganz so ansprechend sind. Ich glaube, da brauche ich jetzt auch die allseits bekannten Beispiele nicht unbedingt nochmal aufzählen. Aber grundsätzlich möchte ich eigentlich betonen, dass Köln für mich ein sehr positives Bild einnimmt, so in meiner Wahrnehmung und ich glaube auch in der Wahrnehmung von den allermeisten Kölnerinnen und Kölnern, die, ob sie hier geboren sind oder zugezogen sind, ich glaube, dass die Stadt Köln für viele einfach einen ganz hohen Stellenwert hat.
Ja, wir wollen heute über dein Geschäft reden, dein relativ frisch gegründetes, gestartetes Geschäft. Und wir reden damit über ein Geschäft in einem absoluten Boommarkt. Ich hatte nochmal geguckt, irgendwie im Pandemiejahr 2020 meldeten die Verbände irgendwie 20% mehr Verkäufe an Brettspielen und Puzzles. Dieses Jahr war es nochmal irgendwie, ich glaube, bis Oktober 8% oder 10% mehr. Jetzt sozusagen als Experte in dem Feld, was macht die Faszination an Brettspielen aus?
Ja, gut, diese Frage muss jeder so ein bisschen für sich selbst beantworten. Ja. Ich glaube aber, dass es gerade in Pandemiezeiten einfach dieses Zusammenkommen in lockerer Atmosphäre ist, dass man halt Leute trifft und zusammen spielt und Spaß hat. Und natürlich halt auch so dieses spielerische Messen, was mit dem einhergeht. Ich meine, Brettspiele sind im Endeffekt nichts anderes als ein Wettbewerb, wenn man so will. Und die Brettspieler, das muss man auch sagen, werden zunehmend ansprechender gestaltet. Es gibt tolle Designs. Es werden richtig Geschichten erzählt. Und das meine ich wörtlich. Also es gibt Spiele, die wirklich im Prinzip eine Geschichte sind, die man dann durchspielt. Und da gibt es immer wieder neue, tolle Ideen, wo ich auch immer wieder verblüfft bin, welche tollen Ideen da auch die Spielautoren haben. Und ich glaube, so diese, ja, dieses alles macht irgendwie die Faszination von analogem Spielen aus, was ja gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt umso erstaunlicher ist.
Ja, und du hast gesagt, es ist natürlich eine individuelle Antwort. Wie lautet deine? Also was macht für dich selbst auch die Faszination aus?
Also ganz klar die Zusammenkunft. Also mir macht es Spaß, mit Freunden, mit Familie am Tisch zu sitzen und bei einem gemeinsamen Spiel Spaß zu haben. Ne? Mhm. Da muss man, es gibt Leute, die sind mit mehr Ehrgeiz dabei, einige mit weniger Ehrgeiz, manche konzentrieren sich mehr aufs Spiel als andere. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, Spaß zu haben. Und das ist eigentlich für mich zweitrangig, auch wenn ich ein ehrgeiziger Typ bin, aber für mich ist es zweitrangig, wer gewinnt oder verliert. Es geht eigentlich schlussendlich um das Ergebnis, ne? um das Erlebnis, Entschuldigung. Und darum, dass man zusammenkommt und ein gemeinsames Erlebnis hat. Und gerade in Pandemiezeiten ist das Zusammenkommen, was ja meistens zu Hause stattfindet, im Prinzip die einfachste Form, zusammen was zu erleben. Ja. Wenn das Ausgehen nicht möglich ist, dann kommt man halt zu Hause zusammen.
Ja, jetzt sozusagen ist es ein Hobby für viele. Du hast jetzt tatsächlich ein Unternehmen daraus gemacht. Wie bist du darauf gekommen? Also wie ist die Idee entstanden aus einem Hobby, einer Freizeitbeschäftigung tatsächlich eine Unternehmensidee entstehen zu lassen?
Ja, also wie du schon richtig sagst, für mich war und ist es natürlich auch weiterhin, ist das Spielen auch ein Hobby. Das ist irgendwo für mich auch als Kind so mit entstanden, beziehungsweise wir haben auch früher in der Familie viel Spiele gemacht, mit meinen Brüdern, meinen Eltern wurde relativ viel auch gespielt. Und wie wir jetzt auf die Idee Heimspiel gekommen sind, das ist im Prinzip so ein bisschen ein längerer Prozess gewesen. Also wir hatten ursprünglich vor einigen Jahren einmal vor, ein Spielecafé zu gründen. Also im Prinzip ein normales Café oder Restaurant, in dem es eine große Auswahl von Brettspielen gibt, die Leute dann gegen eine kleine Gebühr ausprobieren können und im Prinzip spielen können, was sie wollen. Dazu hätten wir selbst im Prinzip so eine Art Funktion des, ich sag mal, Spielegurus übernommen. Mhm. Also, dass man sich hinsetzt mit den Leuten, Regeln erklärt, vielleicht Empfehlungen ausspricht, welche Spiele könnte man nochmal ausprobieren, wenn die Leute was Neues kennenlernen wollen und so weiter. Und da hat uns natürlich auch irgendwie die Pandemie so ein bisschen von abgebracht, weil wir hatten uns mal ursprünglich, wir waren zwischenzeitlich von der Idee sowieso wieder abgekommen, aber wir hatten uns mal ursprünglich als Starttermin so den Jahresanfang 2020 überlegt. Und das wäre grundsätzlich im Nachhinein betrachtet schlecht gewesen, weil wir hätten dann wahrscheinlich direkt wieder schließen können. Und aus dieser Idee ist dann während der Pandemiezeit, wo halt Lieferdienste aus dem Boden schossen, diese Idee entstanden, okay, warum bringen wir nicht den Lieferdienst und das Spielen zusammen in dem Sinne, ne? Und bringen die Spiele zu den Leuten nach Hause, sodass dann im Prinzip das Spielerlebnis zu Hause stattfinden kann. Und haben die den Spieleguru ersetzen wir aktuell durch teilweise selbst aufgenommene, teilweise von anderen Bloggern und sonstigen YouTubern, sag ich jetzt mal, ausgeliehene Regeltutorials. Also, dass die Leute einen leichten Spieleinstieg bekommen.
Genau. Das heißt, wenn ihr, also ihr seid jetzt vor ein paar Wochen quasi losgelaufen, relativ frisch gestartet. Was genau ist das Produkt letztendlich, was du jetzt anbietest oder die Dienstleistung?
Also unsere Dienstleistung oder der Kern der Dienstleistung ist eigentlich die Sofortlieferung. Also wenn sich jetzt jemand überlegt oder eine Gruppe von Freunden, eine Familie oder wer auch immer überlegt, okay, ach, heute Abend hätten wir Lust auf einen Spieleabend oder heute Nachmittag wollen wir gerne zusammen spielen. Wir haben aber unsere 3 bis 5 allseits bekannten Spiele zu Hause, die kennen wir schon in- und auswendig. Wir wollen gerne was Neues ausprobieren, sind aber nicht bereit, jetzt direkt 30, 40, 50 Euro für ein neues Spiel oder mehrere Spiele auszugeben. Dann bieten wir die Möglichkeit, dass ich diese Spiele erstmal ausprobieren kann.
Ja.
Sprich, wir liefern die Spiele nach Hause gegen eine Verleihgebühr und wir garantieren eine Lieferung innerhalb von 90 Minuten.
Okay.
Also wenn ich nachmittags oder vormittags bestelle, dann kann ich entsprechend 1,5 Stunden später eigentlich loslegen mit Spielen. Genau. Diese Sofortlieferung unterscheidet uns auch so ein bisschen von anderen Online-Anbietern, die es in diesem Bereich gibt. Das möchte ich gar nicht verschweigen. Ja. Also da gibt es auch Anbieter, die den Online-Verleih von Brettspielen anbieten. Mhm. Bedeutet aber natürlich, wenn ich dort was leihe, dann dauert es 2-3 Tage, bis
das dann... erstmal versendet und kommt dann irgendwann richtig, an. Da muss ich quasi die Spiellust etwas besser planen.
Richtig, genau. Ja. Da muss ich besser planen. Bei uns geht es wirklich um diesen Abend. Also selbstverständlich bieten wir auch Vorbestellungen an. Ja. Also wenn ich mir überlege, okay, montags weiß ich schon, ich will am Wochenende gerne spielen, geht das natürlich auch. Grundsätzlich ist aber unser Alleinstellungsmerkmal einfach diese Flexibilität, dass wir zeitlich in einem kurzen Rahmen halt das möglich machen können. Und um so den Spieleabend komplett zu machen, neben den Regelvideos, die ich gerade schon erwähnte, bieten wir auch die Möglichkeit, gleich Getränke und Snacks mitzubringen. Mhm. Also kleine Knabbereien und kalte Getränke, das möchte ich hier nochmal betonen. Ja. Sodass im Prinzip der Spieleabend wirklich gleich starten kann. Ja.
Wenn man im Großen drauf guckt, sind es gleich zwei quasi Riesentrends, die ihr damit so ein bisschen adressiert oder in die ihr da reingeht quasi mit dem Thema. Zum einen das Sharing, die Sharing Economy, also ich kaufe mir das Spiel eben nicht, sondern leihe es mir quasi erstmal aus. Was ist denn, wenn wir darauf erstmal gucken, auf diesen Trend, was ist denn daran der Reiz oder warum passt das so gut für die Spielewelt? Ist es nicht auch so, dass man die Karten vielleicht knicken will oder dass da Nacho-Soße draufkommt beim Spieleabend? Warum ist es eine gute Idee, Spiele zu leihen?
Also gut, erstmal steige ich mal kurz auf die Nacho-Soße ein. Dahingehend haben wir unsere Spiele oder versuchen wir unsere Spiele auch ein bisschen zu schützen durch Kartenhüllen etc. Ja. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es, oder uns ging es persönlich auch so, dass ja die meisten Brettspiele, wenn ich jetzt mal von kleinen Kartenspielen absehe, in relativ großen Kartons kommen auch und häufig der Inhalt eigentlich auch viel kleiner verpackt sein könnte. Nach wie vor gibt es aber relativ große Spielekartons, die entsprechend viel Platz auch im heimischen Regal wegnehmen. Und uns ging es zeitweise wirklich so, dass uns einfach der Platz ausging und wir gedacht haben, okay, wir haben jetzt hier auch 2, 3, 4, 5, 10 Spiele, die wir vielleicht einmal gespielt haben und gemerkt haben, okay, das ist gar nicht so unser Ding. Und genau in die Kerbe stoßen wir auch. Ne? Also man kann die Spiele vor dem Kauf ausprobieren. Ich spare den Platz zu Hause im Regal und kann sie mir auf Wunsch ausleihen. Wenn es mir dann gefällt, dann kann ich es mir immer noch selbst zulegen im Endeffekt. Und genau, also dieses Sharing-Konzept oder Verleihkonzept hat einmal natürlich irgendwo auch einen Platzvorteil. Es gibt auch immer mehr Leute, die gar nicht so viel Wert darauf legen, dieses Spiel jetzt selbst zu besitzen, sondern die auf das Erlebnis gehen und das Erlebnis haben wollen. Und das kann ich auch haben, wenn mir das Spiel selbst nicht gehört im Endeffekt. Mhm. Und ich erwähnte es gerade schon mal, das Lieferkonzept ist ja, absolut im Trend. Und es ist ja gerade in Großstädten so, dass man sich mittlerweile auch alles liefern kann. Warum also nicht Brettspiele im Endeffekt? Mhm. Und da glaube ich, dass es da auch viele Leute gibt, die auch irgendwo eine gewisse Bequemlichkeit haben, mich selbst eingeschlossen. Und gerade so in diesen kalten Wintermonaten bei schlechtem Wetter möchte man jetzt nicht unbedingt vor die Tür gehen. Und da bieten wir die Möglichkeit an, gleich zu Hause zu bleiben, die Spiele sich liefern zu lassen und man muss eigentlich nur vom Sofa an den Spieletisch wechseln
sozusagen. Und du hast die 90 Minuten angesprochen, die man quasi, wenn man es ganz eilig haben will, quasi ausnutzen kann, sonst eben auch vorbestellen. Das heißt, die Bestellung kommt rein, du greifst die Spiele aus dem Regal und steigst aufs Rad oder wie geht's los?
Ja, war eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja. Genau, also wir versuchen natürlich auch diese 90 Minuten irgendwo zu unterbieten. Mhm. Das ist jetzt halt so unser Lieferversprechen, wo wir dann eigentlich auch mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass wir das auch einhalten. Ja. Genau, es kann auch durchaus mal schneller gehen. Also je nach Standort oder Entfernung von unserem Lager aus kann es auch mal in einer halben Stunde schon da sein sozusagen. Mhm. Und genau, wir versuchen also wirklich halt diese Spiele auf Abruf bereitzustellen.
Wir hatten jetzt über die Entstehung der Idee schon so ein bisschen gesprochen. Jetzt ist natürlich auch spannend, nochmal von dir zu erfahren, wie denn der Wechsel war, quasi tatsächlich in eine Selbstständigkeit rein, also in ein Unternehmen, was du jetzt frisch gegründet hast. Was hat dich daran gereizt und wie ist es auch überhaupt dazu gekommen, dass du quasi in diese neue Rolle schlüpfen wolltest?
Ja gut, also gut, ich kann einmal kurz so ein bisschen meinen Hintergrund so ein bisschen erläutern. Ich bin eigentlich gelernter Hotelfachmann, also das hat natürlich jetzt gar nichts mit Spielen in dem Sinne zu tun. Das war, wie gesagt, halt eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Hobby bisher. Ich habe aber in meinem bisherigen Werdegang immer mit Leuten, mit Menschen zu tun gehabt. Ja. Das war immer eine Kunden- oder gastorientierte Tätigkeit, die ich dort ausgeübt habe. Habe dort auch relativ viel gesehen, war in verschiedenen Städten, auch im Ausland tätig, habe sehr viele verschiedene gastronomische Konzepte kennengelernt. Und wenn man irgendwie Gastronom ist in irgendeiner Form, dann hat man, oder ich denke mal, es geht vielen so, dass man irgendwo im Hinterkopf eigentlich immer auch so ein bisschen die Vorstellung hat, vielleicht wird es auch mal was mit einer Selbstständigkeit. Und das war bei mir eigentlich auch schon, ist bestimmt seit 10 Jahren schon bei mir der Fall. Ich hatte da aber natürlich eigentlich immer so das eigene Restaurant irgendwie oder die eigene Bar oder das eigene Café im Kopf. Und natürlich weniger jetzt so ein Konzept, wie wir es jetzt tatsächlich umgesetzt haben. Aber grundsätzlich reizt einen eigentlich immer so die Vorstellung, irgendwann mal sein eigener Chef zu sein. Und gerade dann, wenn man mal wieder irgendwo ein etwas blödes Erlebnis mit seinen jeweiligen Vorgesetzten irgendwo gehabt hat, dass man sich denkt, wenn ich mal Chef bin, dann mache ich das alles anders, mache ich das alles besser sozusagen. Und diese Vorstellung, die reift dann irgendwo über die Zeit. Und ich meine, das ist natürlich irgendwo eine schöne Vorstellung, aber es gehört natürlich auch irgendwie dann noch viel mehr dazu. Und man merkt dann irgendwann, okay, es ist gar nicht so einfach, sein eigener Chef zu sein. Und merkt dann auch, dass die Vorgesetzten, die man mal selbst gehabt hat, doch alles gar nicht so falsch gemacht haben und aus deren Perspektive betrachtet, die doch eigentlich richtig gehandelt haben. Ja.
Lass uns das da mal auf diesen Prozess vielleicht mal gucken. Überhaupt, wie lange arbeitest du jetzt schon konkret an dieser Idee?
Ziemlich genau ein Jahr. Ja. Mit Unterbrechung durch die Geburt meines Sohnes. Im Lockdown ist mir mehr oder weniger diese Idee gekommen, den Lieferdienst und das Spielen zusammenzubringen. Und ich habe angefangen eigentlich mit einer Art To-Do-Liste, sagen wir mal. Also ich habe mir dann irgendwie mal so ein bisschen zusammengeschrieben, okay, was wäre alles nötig oder welche Schritte wären nötig, um diese Idee dann wirklich umzusetzen, die da noch gar nicht so ganz ausgereift war. Und habe mir dann, wie gesagt, so eine Liste zusammengeschrieben, die dann irgendwann so zu so einem Art Projektplan gewachsen ist. Habe dann angefangen, einen Finanzplan zu erstellen, wollte eigentlich noch einen wirklich konkreten Businessplan aufstellen und wir haben dann den Entschluss gefasst, das Ganze auch aus eigenem Kapital zu finanzieren, also sprich gar keine externen Geldgeber irgendwo anzufragen oder mit ins Boot zu holen. Und dahingehend haben wir diesen Aufwand, jetzt einen wirklich detaillierten Businessplan zu schreiben, eigentlich gar nicht betrieben. Also nicht heißt, dass es weniger Arbeit gewesen ist.
Wenn wir jetzt erstmal darauf gucken, auch wie der organisatorische Prozess quasi lief, hört man ja auch die unterschiedlichsten Geschichten, wie gut auch so eine Stadt, so Behörden vielleicht sowas ermöglichen, beschleunigen, vielleicht hier und da ausbremsen. Wie war da dein Erlebnis oder deine Erlebnisse bei der Gründung in Köln?
Relativ unproblematisch. Ja. Man muss dabei sagen, ich bin aktuell Einzelunternehmer, was so die einfachste Form der Unternehmensgründung ist, die auch relativ unbürokratisch abläuft. Von daher habe ich eigentlich bis auf die Gewerbeanmeldung kaum Berührungspunkte jetzt mit der Stadt Köln gehabt. Ich hatte dann nochmal ein kurzes Missverständnis, weil mein Konzept in keine Kategorie passte in dem Sinne. Und ich dann auf einmal ein Kärtchen von einem Mitarbeiter vom Gesundheitsamt im Briefkasten hatte, der sagte, laut meinen Unterlagen soll an ihrer Adresse ein Kiosk entstehen. Okay. Und auf jeden Fall bin ich offiziell irgendwo als Kiosk gelistet sozusagen.
Mobiler Spiele-Kiosk.
So ungefähr, genau. Ja. Aber wie gesagt, da wir gar kein Ladenlokal haben, hat sich der Mitarbeiter dann natürlich gewundert, okay, da ist ja gar nichts. Und ja, ich habe das Missverständnis dann natürlich aufgeklärt und im Endeffekt haben wir eigentlich gar nichts zu tun mit dem Gesundheitsamt, ja, wenn man mal so will.
Ja,
ja.
Okay.
Also von daher unproblematisch. Aktuell, mir sind ja jetzt keine Steine in den Weg gelegt worden.
Ja. Ja. Du hast gerade die To-Do-Liste angesprochen, die verschiedenen Punkte, die du da aufgeschrieben hattest. Ein Punkt, den ich immer spannend finde, wann und wie bist du auf den Namen gekommen?
Naja, das war auch so ein bisschen, klar, ich meine, man überlegt dann, man hat das, also ich hatte das Konzept eher als den Namen, so viel mal dabei gesagt. Und dann haben wir natürlich überlegt, okay, wie kann man, ich sag mal jetzt ein bisschen auch auf spielerische Art und Weise oder irgendwie auch mit einer Art Wortspiel jetzt das Konzept verdeutlichen. Und ich glaube, wir haben es ganz gut getroffen. Also Heimspiel, Heim und Spielen ist eigentlich genau das, was wir machen. Die Leute spielen zu Hause.
Du hast auch gerade schon ein paar Sachen angesprochen, also dass zum Beispiel zum Teil ihr eigene Videos gedreht habt, um die Spiele zu erklären, zum Teil sind sie auch eingebunden. Jetzt ist eine Website entstanden, jetzt ist ein Logo entstanden, die Videos entstanden, das Shop-System und ähnliches. Was gehörte alles dazu und was waren vielleicht auch so Punkte, wo du gemerkt hast, das lief leichter als gedacht und vielleicht auch andersrum, wo war es überraschend schwierig voranzukommen?
Also was mich am Anfang, als ich den Projektplan erstellt habe, hatte ich so ein bisschen den größten Respekt davor, eine eigene Plattform, also eine eigene Website zu erstellen oder erstellen zu lassen und das wirklich im Prinzip auch technisch umzusetzen und im Prinzip dieses Konzept überhaupt auf die Beine zu stellen, weil anders ginge es nicht aktuell. Und ich habe dann auch nach anfänglichen Schwierigkeiten gemerkt, dass es auch für Laien durchaus möglich ist, heutzutage mit entsprechenden Baukastenprogrammen eine eigene Webseite zu erstellen. Ich habe ich habe mir da ein bisschen, ich sag mal, familiäre Unterstützung geholt von meinen beiden Schwagern, die in der Sache so ein bisschen versierter sind oder ein bisschen mehr Ahnung haben, den einen oder anderen Tipp geholt. Und ansonsten war es sehr viel, ich sag mal, reinbeißen. Aber ich habe dann gemerkt, dass es viel mehr leichter und leichter. Und im Endeffekt oder in der Rückschau betrachtet, muss ich sagen, dass dieses Website erstellen, wofür ich am Anfang also am meisten Respekt hatte, dass das im Endeffekt doch gar nicht so komplex war, wie ich gedacht hatte oder so aufwendig war.
Gab es das Gegenteil auch, wo du gedacht hast?
Ich wollte es gerade sagen. Also was ich mir am Anfang als so den einfachsten Part vorgestellt hatte, war dieses Videodrehen. Ne? Ich dachte mir, ja, auch die Regeln kannst du ja so ungefähr und dann quatschst du das mal schön runter. Das ist aber nicht so. Also man muss sich dann schon sehr gut überlegen, okay, was erzähle ich da jetzt oder wie bringe ich das auch rüber, dass die Leute halt auch, jemand, der das Spiel nicht kennt und die Regeln nicht kennt, halt auch möglichst effizient irgendwo dann auch einen schnellen Spieleinstieg bekommt, weil darum geht es uns. Also wir, die Videos sind relativ, ich sag jetzt mal, nüchtern eingesprochen, weil wir wirklich das so ein bisschen auf die Essenz, also das Kennenlernen der Regeln beschränken wollen und jetzt nicht groß Eigendarstellung betreiben wollen. Es gibt, wenn man bei YouTube oder ähnlichen Plattformen mal schaut, es gibt Tausende von Regelvideos. Ja. Also wir sind da bei weitem nicht die Einzigen, die sowas erstellen. Viele Videos sind aber halt so ein bisschen Eigendarstellung. Da sitzt dann jemand vor der Kamera und erzählt erstmal eine Minute oder zwei ein bisschen aus dem Nähkästchen so ungefähr, bevor es dann wirklich an die Regeln geht. Und diese Minute oder zwei, die braucht man eigentlich nicht. Also die Leute, die so ein Video anklicken, die wollen ja wissen, wie geht's und sollen das möglichst schnell erfahren. Und auf jeden Fall, diese Videos zu erstellen ist und zu schneiden und hochzuladen und so weiter, ist deutlich mehr Arbeit, als ich mir am Anfang gedacht hatte. Ja. Weil man verspricht sich dann doch ab und zu auch mal und muss dann wieder neu aufnehmen oder merkt irgendwann, wenn man es schon fertig hat, oh, du hast ja eigentlich ein wichtiges Detail vergessen und muss das dann noch ergänzen oder gegebenenfalls vielleicht sogar ganz von vorne anfangen.
Ja, ja. Du hast davon berichtet, dass sozusagen viele Haushalte wahrscheinlich ihre 5 bis 10 Spiele im Regal haben. Ich hatte bei mir auch nochmal geguckt, auch liegt ein bisschen Staub drauf bei mir, muss ich gestehen. jetzt hatte ich auf eurer Homepage heimspiel.games geguckt und ich glaube, kann das sein, über 170 Spiele gesehen?
Ja, richtig. Also wir sind aktuell, glaube ich, sogar über 180. Ja. Ich müsste nochmal nachzählen, ich glaube bei 185 sind wir aktuell.
Wo kommen die überhaupt alle her und wie stellt man da auch quasi die Auswahl zusammen?
Gut, wie man die Auswahl zusammenstellt. Also ich habe mir am Anfang überlegt, okay, so auf welche, worauf willst du Wert legen? Weil es gibt ja Spiele in ganz verschiedenen Genres sowieso, aber halt auch in ganz verschiedenen Ausrichtungen. Und wir legen eigentlich den Fokus auf, ich sag mal, familientaugliche Spiele, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Das heißt jetzt nicht, dass diese Spiele dann per se nur mit Kindern gespielt werden können oder sollten. Es richtet sich genauso an Gruppen von Erwachsenen. Aber wir haben eigentlich fast ausschließlich Spiele im Sortiment, die halt so eine Spieldauer von, ich sag mal, maximal auch, ich glaube so 90 Minuten ist eigentlich so das Maximum, was wir da drin haben. Die allermeisten sind eher so auf 60 Minuten oder kürzer angegeben vom Verlag. Und wollen im Prinzip den Fokus legen auf das kurzweilige Spielen, bei dem man auch mehrere Runden spielen kann oder vielleicht auch mehrere Spiele hintereinander spielen kann. Es gibt ja davon abgegrenzt auch Spiele, die, sag mal, in bestimmten Kreisen populär sind, die wo so eine Partie halt auch über Stunden oder teilweise Tage andauert. Okay. Wo die Spiele und das Material natürlich entsprechend umfangreich sind und die Anschaffung entsprechend kostspielig sozusagen. Wir wollen aber eher so ein bisschen wirklich den Fokus auf, kurzweilige, familientaugliche Spiele legen. Und da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen daran orientiert, okay, was ist gerade populär irgendwo an Spielen, ne? Was haben Verlage in den letzten Jahren an Spielen herausgebracht, die in dieses Konzept passen und haben uns daran orientiert, haben aber auch genauso geschaut, okay, was gibt es an Klassikern in dem Sinne oder an Spielen, die vor 20 Jahren mal Spiel des Jahres geworden sind beispielsweise. Und wir haben geschaut, okay, was passt da in das Konzept? Haben auch versucht, das nicht ganz so einseitig zu halten und nicht nur darauf zu schauen, okay, was spielen wir selber jetzt gerne oder welche Genre oder welche Thematik gefällt uns selber, sondern so ein bisschen auch irgendwo das ein bisschen breiter zu fächern. Und haben dann angefangen, natürlich erstmal auch einen Eigenbestand einzubringen. Haben dann auch von Freunden, Verwandten etc. auch sehr viel zugeschustert bekommen, sage ich jetzt einfach mal. Weil denen ging es, genauso wie ich gerade beschrieben hatte, viele haben Spiele zu Hause, die sie quasi nie spielen, weil es einfach der persönliche Geschmack nicht ist. Und das muss nicht heißen, dass die Spiele grundsätzlich schlecht sind, sondern dass sie halt einfach den Leuten persönlich nicht so gefallen. Und dann habe ich natürlich auch mit einigen Verlagen Kontakt aufgenommen und habe da jetzt auch diverse Marketing-Kooperationen. Also,
wie war das? Also ich glaube jetzt mit diesem Lieferdienst durchaus wahrscheinlich ja schon eher ein neues Konzept. Also wie haben die reagiert, als du da angerufen hast?
Unterschiedlich. Also manche haben erstmal gar nicht verstanden, was das Konzept überhaupt ist. Denn es hat Erklärungsbedarf. Andere haben sofort gesagt, ach, das ist ja eine super Idee und da unterstützen wir gerne. Ja. Und wieder andere waren erstmal so ein bisschen zurückhaltend und haben gesagt, fang doch erstmal an und dann gucken wir, wie es läuft, so ungefähr. Ne? Weil im Endeffekt sind wir für die Verlage ein Marketingkanal. Genauso wie es gibt diverse Blogger, die oder Journalisten, die exemplarisch zur Verfügung gestellt bekommen von gewissen Spielen, um die dann auszuprobieren und eine Rezension drüber zu schreiben. Und so in etwa läuft es bei uns auch. Ne? Wir erstellen Rezensionen, wir erstellen die besagten Regelvideos etc. Und das alles ist im Prinzip Marketing für die Verlage selbst, die wiederum mit relativ geringem Aufwand sich erkaufen
sozusagen. Und natürlich die Idee besteht, dass wenn eine Familie, ein Kunde von euch begeistert ist vom Spiel, dass es dann doch kauft, weil er's eben regelmäßig spielen will, oder?
Genau, Und das ist mehr oder weniger der Punkt, wo wir, wie gesagt, auch Kooperationen haben in verschiedenen Intensitäten.
Ja, verstehe. Ja, genau. Du hast diese 170 oder 180 Spiele angesprochen. Wie viele davon habt ihr selbst schon gespielt?
160. Okay, also, tatsächlich. Fast alle. Ja. Wir haben jetzt noch ein paar Neuzugänge dazugekriegt, da sind wir noch nicht komplett durchgekommen. Ja. Aber wir sind also da ganz gut dabei, sagen wir mal so. Punkt. Also ja, okay. Das ist natürlich auch irgendwo zeitintensiv. Aber die Zeit muss man sich nehmen, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass wir halt auch richtig beraten können. Ne?
Du hattest am Anfang schon gesagt, dass es da auch sozusagen Trends gibt, bis hin zu ganz erzählten Geschichten quasi innerhalb eines Spieles. Was sind da so für Trends, für Beobachtungen, die du quasi jetzt in dieser Expertenrolle gerade machst?
Also was absolut im Trend ist, sind kooperative Spiele, also Spiele, in denen die Gruppe von Spielern quasi gegen das Spiel spielt und halt nicht gegeneinander, sondern als Gruppe zusammenspielt in verschiedenen Formen. Da gibt es tolle Beispiele, also es gibt relativ neu ist jetzt zum Beispiel, oder beziehungsweise auch das Spiel, das Kennerspiel des Jahres 21, das Spiel Paleo vom Hans im Glück Verlag. Und dort spielen die Spieler quasi als eine Gruppe, also im Steinzeit-Szenario angesiedelt, als eine Gruppe von Menschen, die im Endeffekt eigentlich ums Überleben kämpft. Und da sind so alltägliche Dinge wie die eigene Ernährung einfach zu bewältigen oder das Jagen von Tieren, das Erstellen von Werkzeugen etc. Und solche kooperativen Spiele sind sehr im Trend aktuell. Und da gibt es auch wirklich tolle, tolle Spiele, die da entstanden sind und auch noch in der Entstehung sind. Und was auch ein Trend ist, der allerdings schon seit ein paar Jahren besteht, sind diese sogenannten Deckbuilding-Games. Also wo ich im Prinzip ein Deck an Karten habe, die eine bestimmte Aktion auslösen oder bestimmte Ereignisse hervorrufen. Und ich kann diese Karten durch bestimmte Geldmünzen etc. erweitern und decke immer Runde für Runde eine bestimmte Anzahl an Karten auf. Und mein Deck wird im Laufe des Spiels immer besser. Die Herausforderungen, die ich damit zu lösen habe, ob es jetzt das Besiegen eines fiktiven Gegners ist oder im Prinzip das Erreichen einer Punktzahl oder was auch immer, die Herausforderung aber auch Runde für Runde immer größer wird, sozusagen.
Ja,
ja. Also das sind wirklich zwei Trends, die man so beobachten kann.
Mit der Erfahrung jetzt auch aus den schon über 160 gespielten Spielen, was macht oder was sorgt dafür, dass ein Spiel wirklich richtig gut ist und die Spieler fesselt?
Gut, also ich denke, dass es halt auch, das ist natürlich irgendwo Geschmackssache. Ich glaube oder ich persönlich finde es immer gut, wenn Thema und Spielmodus auch irgendwo zusammenpassen. Also es gibt Spiele, bei denen, die sind kurzweilig, machen Spaß, bei denen ist das Thema aber relativ willkürlich gewählt oder es erscheint so und könnte auch ein anderes sein. Und dann gibt es Spiele, bei denen passt es wiederum sehr gut zusammen und man hat sich überlegt, okay, was, ich gebe mal ein Beispiel und jetzt das ist nämlich eins von diesen Spielen, auf die wir bei der Recherche nach Preisträgern vergangener Jahre gekommen sind. Ist nämlich das Spiel des Jahres 1992, um Reifenbreite vom Jumbo Verlag. Und dort geht es um Radrennen. Und da hat sich der Autor wirklich überlegt, okay, was passiert bei einem Radrennen und wie kann ich das in diesem Spielthema umsetzen? Also so Sachen wie Windschatten fahren oder man bewegt sich langsamer, wenn man einen Berg hochfährt. Wenn der Vordermann stürzt, dann stürzen alle dahinter. Man kann sich am Teamfahrzeug verbotenerweise festhalten und darf nicht erwischt werden und so weiter. Also es sind auf jeden Fall viele, ich sag mal, realitätsnahe Funktionen oder Eigenschaften in diesem Spiel enthalten, die super umgesetzt worden sind. Also da passen wirklich Thema und Modus richtig gut zusammen. Und also ich persönlich finde, dass diese Kombination halt auch ein gutes Spiel ausmacht.
Wir hatten jetzt am Anfang schon über den Rückenwind gesprochen, den dieser Markt jetzt in den letzten anderthalb Jahren bekommen hat. Jetzt so mit ein bisschen Blick nach vorne, glaubst du, das bleibt? Oder sagen, wenn alle unkompliziert wieder auf Konzerte und in Bars können, werden die Spiele wieder ins Regal gestellt?
Ja gut, also zunächst mal ist das ja jetzt im Moment noch nicht absehbar.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Spiele nicht wieder ins Regal gestellt werden. Also dieser Trend, der sich hier entwickelt, das ist jetzt ja, oder entwickelt hat, das analoge Spielen trotz fortschreitender Digitalisierung in allen Bereichen ist ja etwas, was sich jetzt nicht nur in älteren Generationen irgendwo erhält, sag ich jetzt mal, die sowieso analoges Spielen gewöhnt sind, sondern auch in jüngeren Generationen, ne, sich irgendwo etabliert hat, dass es trotzdem auch jungen Leuten oder ja auch Kindern, Teenagern, was auch immer, weiterhin Spaß macht, am Tisch zu sitzen und wirklich mit Mama, Oma, Opa, wem auch immer, Brettspiele zu machen. Und ich glaube, dass sich das dass das ein Trend ist, der sich halten wird. Ja, und du hattest vorhin schon mal ein paar Zahlen genannt. Also ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgeguckt. Und da gibt es wirklich, also es sind erstaunliche Zahlen, was da auch an Umsatz irgendwo passiert. Ne? Und das sind, ja, also ein Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr, der mit Brettspielen erzielt wird. Das ist erstaunlich, finde ich, in dieser Zeit.
Jetzt sind wir schon quasi bei den Zahlen. Wir haben über das Konzept gesprochen, über deine Vorbereitung. Jetzt, wie gesagt, bist du ja dankenswerterweise hier an einem Punkt, wo ihr relativ frisch tatsächlich losgelaufen seid mit der Idee. Wie waren die ersten Tage, die ersten Wochen?
Erstmal relativ schwach, das muss man schon so einfach sagen. Wir sind natürlich ich erwähnte es gerade schon, wir sind ein Kleinstunternehmen und wir haben natürlich, naja, erstens natürlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten und ja, irgendwo im Moment auch noch nicht so die Mittel, um jetzt wirklich eine große Reichweite zu erzielen. Und ich glaube, dass es im Moment einfach daran hapert, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es uns gibt. Ja. Und das wollen wir natürlich ändern, sozusagen. Ja. Deswegen freue ich mich auch, dass ich hier sein darf und sind dann natürlich froh über jeden Beitrag, der da irgendwo zu geleistet wird und versuchen natürlich irgendwo auch mit allen Mitteln, ja, die Leute zu erreichen und zu sagen, hier sind wir und wir sind da und bereit und würden euch gerne mit Spielen versorgen. Ja.
Und habt ihr schon Ideen, wie ihr die erreichen wollt? Also welche letztendlich Marketingkanäle helfen können, auf euch aufmerksam zu machen?
Wir sind auf Social Media aktiv, natürlich, Instagram, Facebook etc., wo wir natürlich versuchen, die Leute zu erreichen, auch einzelne Spiele vorzustellen, uns vorzustellen natürlich. Und ja, da halt präsent zu werden. Und ich meine, Spiele sind auch dann schön, oder man kann die Leute, glaube ich, auch dafür begeistern, wenn man da relativ viele Bilder von hochlädt, in dem Sinne, die einfach zeigen, okay, wie toll wirklich manche Spiele auch gestaltet sind und wie detailliert das ausgearbeitet ist, um den Leuten halt auch Lust zu machen auf die Spiele. Genauso haben wir aber auch irgendwo klassische Werbemittel angewandt und eine ganze Reihe von Flyern verteilt beispielsweise. Ich bin mir allerdings unsicher, wie viel davon wirklich hängen bleibt. Ja, also wir versuchen auf mehreren Kanälen die Leute zu erreichen. Wir haben auch geplant in absehbarer Zeit doch dann abweichend zu dem Zuhause-Spielen-Konzept auch ein, ich sag mal, ein Spiele-Event stattfinden zu lassen, also wirklich in Präsenz und ja, sind aktuell da noch auf der Suche nach dem richtigen Partner für. Ne? Wir würden gerne das auch relativ lokal halten, um dann die Leute irgendwo in einem Restaurant, Café etc. zusammenzubringen, um halt wirklich ein Spiele-Event zu veranstalten. Weil ich glaube, dass da auch dass auch auf sowas viele Leute Lust haben und Spaß daran hätten, ne, mit Freunden oder auch mit Leuten, die man dort trifft, dann gemeinsam Spiele zu machen und Spiele zu entdecken einfach. Ja.
Und genau, wie gesagt, wir reden natürlich über eine frühe Phase gerade, aber gibt es Ideen, Visionen, wo Heimspiel hinwachsen könnte?
Ja gut, also zunächst wollen wir sind wirklich ganz am Anfang, das heißt, wir müssen natürlich erstmal wir sind natürlich auch noch in der Erprobungsphase, wo wir halt natürlich testen, okay, wie kommt unser Konzept an? Wir müssen, wie gesagt, unsere Reichweite vergrößern und den Leuten Bescheid geben, dass es uns gibt. Und konkretere Ziele gibt es im Endeffekt dahingehend, dass wir uns ein bisschen zum Ziel gesetzt haben, in absehbarer Zeit, also das mal im ersten Geschäftsjahr, auch die ersten Mitarbeiter einzustellen. Mhm, also wir zielen darauf ab, dass unser Geschäft irgendwann so weit wächst, dass wir das alleine nicht mehr bewältigen können. Und wir dann auf die Hilfe von Mitarbeitern als Fahrer oder auch in anderen Funktionen irgendwo angewiesen sind. Und dann haben wir auch in der Pipeline auf absehbare Zeit, ich sprach es gerade schon mal an, aktuell haben wir kein Ladenlokal, sondern ein Lager, sage ich jetzt mal, dann doch auch ein Ladenlokal zu entwickeln. Natürlich auch aus Gründen der Sichtbarkeit, aber um dort vor Ort auch die Möglichkeit zu haben, dort vor Ort Videos aufzunehmen, dort vor Ort die Spiele auszuprobieren oder auch Leuten, die zufällig vorbeikommen, einfach zu zeigen, das und das gibt es, das und das haben wir im Angebot und diese Spiele könnten zu deinem Geschmack passen.
Sozusagen. Ja. Und abschließend noch, jetzt stehen die Feiertage vor der Tür mit viel Familienbesuch und dann Silvestertage, wo ja häufig auch Freundeskreise sich treffen. Hast du gute Tipps?
Ja, wie gesagt, natürlich absolut persönliche Geschmackssache. Ich habe insofern Tipps, gut, ich meine, an Weihnachten kommt häufig eine größere Gruppe an Leuten zusammen. Deswegen, es gibt viele Spiele, sind mit maximal 4 Spielern spielbar. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass an Weihnachten mehr Leute zusammenkommen. Okay. Deswegen sollten es Spiele sein, die halt mit mehr als 4 Personen spielbar sind. Als konkreten Tipp hätte ich da zum Beispiel das Spiel Camel Up vom Pegasus Verlag. Also es geht um Kamelrennen. Ja. Und die Spieler mit bis zu 8 Leuten ist das spielbar. Wetten quasi auf den Sieg eines bestimmten Kamels und das Runde für Runde und wetten auf das in Führung liegende Kamel und das letztplatzierte Kamel und setzen dort einen bestimmten Geldbetrag darauf und es gewinnt am Ende der Spieler, der am besten gewettet hat. Da aber bestimmte Ereignisse eintreten können, die den Spielverlauf auf den Kopf stellen, ist das Ganze nicht so einfach, wie es sich jetzt anhört. Wirklich lustig, wirklich kurzweilig und auch toll animiert. Also ich spiele, das Spiel ist einfach wirklich super ansprechend gestaltet und das ist wirklich so dieses typische, klassische Familienspiel, wie es im Buche steht. Also das kann man auch mit Kindern im Grundschulalter spielen, was jetzt über die Feiertage vielleicht auch dann ein Thema sein könnte, wenn wirklich mehrere Generationen zusammenkommen. Ja. Aber das ist genauso für Eltern oder Großeltern immer noch lustig und attraktiv.
Niklas, ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzung, deine Berichte über die ersten Tage und für den Tipp am Ende. Vielen Dank für den Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Und weiterhin wünsche ich eine schöne Adventszeit und dann auch schöne Feiertage für alle.
Danke dir.
Wirtschaft Köln am Platz.
Vielleicht helfen die Tipps hier auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie nach einer Beschäftigung für die nächsten und hoffentlich ruhigeren Tage suchen. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns sehr über Feedback. Das geht per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks an dieser Stelle Janusz Fronzek. Der ist Geschäftsführer des IT-Hauses Ticket.io. Das Kölner Unternehmen expandiert gerade kräftig, obwohl es in der Pandemie dazu gezwungen war, sein Geschäftsmodell kräftig zu verändern. Erst versorgte es Autokinos und Schwimmbäder mit Zeitslots und Tickets und nun auch noch die Testzentren. Heute arbeiten über 1000 Testzentren deutschlandweit mit der Software aus dem Rheinauhafen. Das alles hören Sie in der kommenden Woche. Wirtschaft Köln Unplugged macht auch zwischen den Jahren keine Pause. Vielen Dank fürs Zuhören, frohe Weihnachten und auf bald!